Also ja, hi, ich bin die Pascoda. Ich bin irgendwo da auf dem Foto hinter einem Schild versteckt. Das Foto ist entstanden Ende Jänner bei einer spontanen Kundgebung, also relativ spontanen Kundgebung gegen das Überwachungspaket. Schon einmal ein bisschen vorgreifend, eine Demonstration wie die kann jetzt schon gar nicht mehr stattfinden, weil die ist nämlich 24 Stunden bevor sie passiert ist, überhaupt einmal erst angemeldet worden. Mit der Novelle vom Versammlungsrecht, da komme ich in meinem Talk auch noch dazu, muss man Versammlungen jetzt um einiges früher ankündigen. Das heißt, wenn erst 24 Stunden vor einer Ministerratssitzung oder vor einer Nationalratssitzung rauskommt, dass ein gewisses Thema besprochen werden soll, dann hat die Öffentlichkeit überhaupt keine Möglichkeit mehr, überhaupt einmal zum sagen, hey, wir finden es überhaupt nicht gut, was ihr da macht, und hat einfach keine Möglichkeit mehr, mit einer angekündigten Versammlung da mal ein Zeichen zu setzen. Ein paar Punkte vorneweg. Was ab und zu jetzt in dem Talk aufkommen wird, ist einerseits Schuld durch Assoziation. Das heißt, das ist auch ein großer Punkt bei der ganzen Überwachungsgeschichte, bei der ganzen Problematik, dass Menschen natürlich miteinander zu tun haben und Systeme, die überwachen, nicht einzelne Menschen überwachen, sondern immer auch deren Umfeld mit überwachen. Sei es jetzt absichtlich oder einfach quasi, weil es technisch nicht anders geht. Was dann sehr oft dazu führt, dass Leute, immer ganz abgesehen davon, dass Überwachung so und so problematisch ist, aber dass Leute, die überhaupt unbegründet überwacht werden, eben deren Daten irgendwo landen. Ebenfalls ein wichtiger Begriff, False Positive. Das heißt, das System hat eine gewisse Chance, Dinge richtig zu flaggen. Hat man zum Beispiel im medizinischen Bereich sehr viel. Es gibt einen Test, der Patientin auf eine Krankheit testet. 95% sind True Positives. Das heißt, die Person hat die Krankheit und der Test schlägt an. Und Hausnummer 1% sind False Positives. Die Person hat die Krankheit nicht, der Test schlägt trotzdem an. Gibt es bei so Flagging-Geschichten, die mit Überwachung zu tun haben, genauso. Das heißt, eine Person legt quasi ein Verhalten an den Tag, das die Flag auslöst, fällt aber überhaupt nicht in die Zielgruppe der Überwachung sozusagen. Und ebenfalls was wir im Hinterkopf behalten sollten, jetzt durch den ganzen Talk hindurch, das Systemic Bias oder Bias im Allgemeinen. Das hängt sehr eng mit dem False Positive zusammen in diesem Fall. Ein Bias ist ein Vorurteil, das in diesem Fall, wenn wir von Überwachung reden, meistens einfach in den Mustern, die erkannt werden, drinnen ist. Klassiker hier bei Predictive Policing, also bei dem Versuch vorherzusagen, wann und wo Verbrechen passieren. Predictive Policing ist im Normalfall, wenn man jetzt Beispiele aus den USA nimmt, extrem rassistisch. Das ist dasselbe mit Racial Profiling, das in Österreich tatsächlich argumentierbar legal ist. Das heißt, die Polizei, es gibt immer wieder die Fälle, Polizei steht irgendwo am U-Bahn-Ausgang, 100 Leute gehen vorbei, 99 sind weiß, werden nicht kontrolliert, die eine schwarze Person, die vorbeigeht, wird kontrolliert. Argumentation der Polizei sind Erfahrungswerte. Und diese Erfahrungswerte sind meistens rassistisch bedingt, weil eben zum Beispiel in den USA gesellschaftlich gesehen schwarze Menschen schlechtere Chancen haben auf eine gute Stellung in der Gesellschaft, haben schwarze Menschen eine höhere Prävalenz sozusagen für illegales Verhalten oder kriminalisiertes Verhalten, werden deswegen mehr überprüft und landen deswegen mehr in Verbrecherkarteien, und diese Verbrecherkarteien werden dann benutzt, um Verbrechen vorauszusagen, wo dann halt ein extrem hoher Anteil, eine Überrepräsentation von gewissen Bevölkerungsgruppen drinnen ist. Und in meinem Abstract steht auch drinnen, was hat das eigentlich alles mit unpolitischen Menschen zu tun? Und da zitiere ich extrem gern Rosa Luxemburg. Unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne es zu merken. Weil wenn man sich jetzt einmal überlegt, wenn eben diese ganze Geschichte mit dem Überwachungspaket, dieser riesige Protest, den das Epicenter da aufgezogen hat, mit 100.000 Menschen, die Stellungnahme abgeben haben gegen dieses Paket. Wenn es diesen Protest nicht gegeben hätte, dann wäre das höchstwahrscheinlich durchgegangen. Und Menschen, die dann nicht protestieren, zählen dann sozusagen als Pro-Stimmen, weil ihr eigentlich finde ich es nicht so geil, nicht gehört wird. Und deswegen automatisch als wird schon passen, abgehakt wird. Also dieses, ich gebe keine Meinung ab, weil ihr werdet eh nicht gehört, wird sozusagen als schweigende Zustimmung gezählt. Genau, das Überwachungspaket. Der Großteil davon ist nicht durchgegangen, sind wir eh happy. Ich rede da jetzt eh noch kurz drüber, was da alles drinnen gewesen wäre. Images courtesy of Epicenter, die machen wirklich hübsche Grafiken. Genau, wir fangen mal an mit dem Bundestrojaner. Der Bundestrojaner war diese berühmt-berüchtigte Überwachung von verschlüsselter Kommunikation, zum Beispiel WhatsApp oder Signal. Das ist tatsächlich technisch nicht machbar, so fängt es mal an. Die einzige Art und Weise, wie man das machen kann, wäre Sicherheitslücken zu kaufen. Und wenn Sicherheitslücken vom Staat sozusagen gekauft werden, damit er sie ausnutzen kann, dann bedeutet das, dass die Information über die Sicherheitslücke nicht an den Hersteller weitergeleitet wird, weil sonst könnte sie ja der Hersteller fixen. Der Staat könnte es nicht mehr ausnutzen und deswegen bleiben die Sicherheitslücken offen. Das heißt, was da passiert ist, der Staat unterstützt Leute dabei, Dinge unsicher zu machen, beziehungsweise verhindert das sicherer Machen von Software. Und der wirklich krasse Punkt dran ist, das Ding ist juristisch, die Daten, die man dadurch sammelt, sind juristisch nicht verwertbar, weil in dem Moment, wo man, also die Idee war, dass man das von außen installieren kann, und in dem Moment, wo man von außen Software auf dem Handy installieren kann, ohne dass das der Benutzer, die Benutzerin mitkriegt, kann man alles mit dem Handy machen von außen, ohne dass der Benutzer oder die Benutzerin das mitkriegt. Das heißt, da kann man dann nur einfach Beweise quasi planten. Und deswegen sind automatisch alle solchen gesammelten Beweise juristisch nicht nutzbar. Also das ganze Ding ist mit dieser Argumentation, wir wollen da Beweise sammeln gegen Verbrecher, Verbrecherinnen, einfach nur Blödsinn. Dann Netzsperren. England hat Erfahrung mit Netzsperren. Die haben da den sogenannten Pornofilter. De facto handelt es sich um ziemlich random Zensur, weil ja, die initiale Idee ist, wir sperren da Inhalte, keine Ahnung, IS-Rekrutierungsvideos. Ja, aber erstens ist es Symptombekämpfung, zweitens lässt sich das unglaublich leicht missbrauchen. Das heißt, im einen Moment sind es nur IS-Rekrutierungsvideos, im nächsten Moment ist es sogenannte Schwulenpropaganda zum Beispiel, weil halt die Regierung sich entscheidet, dass Schwulenpropaganda scheiße ist. Aufklärungsvideos, wo es halt auch um nicht-heterosexuelle Beziehungen zum Beispiel geht. Dann verstärkte Videoüberwachung. Da wollte der Herr Innenminister eine Verknüpfung aller Kameras, ob privater oder öffentlicher. Da haben wir auch wieder England als gutes Beispiel. England, also London, ist die am heftigsten überwachte Stadt überhaupt. Die wissen aber selber nicht, was sie mit den Daten überhaupt machen sollen. Du kommst nicht dazu, diese Menge an Daten überhaupt abzuarbeiten. Du brauchst unglaublich viel Speicher dafür. Und was machst du dann mit den Daten, wenn du sie eh nicht verarbeiten kannst? Das heißt, die liegen dann rum. Niemand weiß so genau, wie lang. Und an und für sich habe ich jetzt zum Beispiel als Bürgerin das Recht, nach Datenschutzgesetz Auskunft zu verlangen, wenn jemand Daten über mich verarbeitet. Das heißt, die müssten dann über diese ganzen Daten irgendeine Software drüber laufen lassen, um zu bestätigen, dass ich da drinnen bin oder nicht. Und wenn ich sage, ich hätte es bitte gern gelöscht, dann müssen sie es löschen und mir beweisen, dass sie es gelöscht haben. Auch ein bisschen schwierig. IMSI-Catcher. IMSI-Catcher sind ein Thema, die wenigsten wissen, wie es funktioniert. Also IMSI-Catcher sind de facto Fake-Funkzellen oder halt Funktürme. für Handynetze. Das heißt, die Polizei stellt zum Beispiel ganz gern bei gewaltbereiten linken Demonstrationen an IMSI-Catcher nebenan. Und was das Handy dann macht, ist, es nimmt einfach die nächstbeste gute Verbindung zum Netz. Das ist in dem Fall der IMSI-Catcher, weil er ja behauptet, er wäre Teil vom Netz. Und alle Handys versuchen, sich dorthin zu verbinden. Daten, die man da abfangen kann, sind die E-Mail-Nummern unter anderem, also die Identifikationsnummern vom Gerät. Das heißt, auch wenn man die SIM-Karte wechselt, aber dasselbe Gerät benutzt, wird man wiedererkannt, quasi, beziehungsweise kann das dann halt abgeglichen werden. Und die Luxusvariante von den Dingern kann auch Telefongespräche mithören. Das berühmt-berüchtigte Was war meine Leistung ist von dem IMSI-Catcher aufgefangen worden. Argumentiert worden ist 2008 die Einführung von der Verwendung von IMSI-Catchern ohne richterlichen Beschluss. Mit dem Thema, man will ja bei Lawinenunglücken oder am Berg verirrte Wanderer und so auffinden können. Jetzt sind wir wieder beim Thema JoE, gute Idee. Ich habe nochmal nachgefragt im Quartal 1 oder nachgeschaut, im Quartal 1 2008, das heißt Jänner bis März, sind 258 solche Einsätze passiert, also IMSI-Catcher-Einsätze. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es 258 Lawinenabgänge gegeben hätte 2008 im ersten Quartal, geschweige denn wird es 258 verirrte Wanderer geben haben im ersten Quartal, Jänner bis März in Österreich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwo gehört habe, dass sehr viele solche Abfragen eher im städtischen Raum passieren, habe dafür aber jetzt leider keine bestätigende Quelle gefunden, deswegen gut. Das Problem beim IMSI-Catcher, es war jetzt die Idee, dass man das, also es hätte im Überwachungspaket eben der vermehrte Einsatz rein sollen. Der Punkt ist, das Ding fängt alle Handys im Umkreis von 100 bis 300 Meter ein. Man kann nicht eine gewisse Person quasi zielgerichtet raussuchen, sondern es sind einfach mal alle Handys, die sich da halt hin verbinden. Das heißt, man kann dann halt auch ganz toll, man geht zu verschiedenen Demos quasi hin und sieht dann, was für Geräte öfters bei solchen Demos sind. Genau. Der Lauschangriff im Auto war dann auch noch so ein Punkt. Der Lauschangriff im Auto ist jetzt schon möglich, aber es braucht halt einen gewissen Strafrahmen. Das heißt, die Person muss verdächtigt sein, ein Verbrechen begangen zu haben mit einem gewissen Strafrahmen, den wollte man runtersetzen und das Auto so mehr oder weniger als öffentlichen Raum deklarieren. Ist halt auch so ein Ding, das ist mein Auto, es wäre mein Auto und auf einmal soll der Staat da Zugriff haben, nur weil sie den Verdacht haben, dass ich, keine Ahnung, mal irgendwo zu schnell gefahren bin. Oder eben auf einer Demo war, die dem Herrn Innenminister nicht passt hat. Überwachung im Straßenverkehr ist dann der nächste Punkt, das heißt, da wollte der Innenminister die Verknüpfung von unter anderem den ASFINAG, wie heißen sie? Diese Mautkameras. Die ASFINAG selber sagt, das geht nicht. Das ist halt auch ganz witzig, wenn man mit einem Vorschlag kommt und dann so die Leute, die es providen sollen, so, entschuldigen, nee. und da sind wir dann wieder beim Thema England. Mehr Kameras bedeutet nicht mehr Aufklärung, sondern einfach nur mehr Daten. Und was man dann halt auch machen kann, Bewegungsprofile erstellen, kann man grundsätzlich jetzt mit diesen Mautkameras ja auch schon von den LKWs, die Section Control heißt es, die diese Mautkameras benutzen, gibt es auch zum Beispiel in den USA, nicht mit Kameras, sondern mit Sensoren. Der Punkt ist, je nachdem, was man dafür dann für eine Technologie benutzt, kann es halt auch wieder gehackt und zweckentfremdet werden und verwirrt sozusagen. Vorratsdatenspeicherung 2.0 war auch ein Punkt. Need I say more? Der EuGH sagt, nö, das geht nicht. Und die österreichische Regierung war so, ja, aber wenn wir da ändern, nö. Es ist einfach nicht möglich, die Vorratsdatenspeicherung tatsächlich so umzusetzen, wie es die österreichische Regierung bzw. der Innenminister gern hätte. Und das dann auch noch mit Grundrechten zu vereinbaren. Also ist Vorratsdatenspeicherung de facto einfach nur ein Unterverdachtstellen der gesamten Population des Staates und das ist halt kaputt. Ebenfalls ein Punkt war die Registrierungspflicht für Weltkarten, weil, Zitat, fast nur Kriminelle nutzen Weltkartenhandys. Dankeschön, mein 11-jähriger Neffe ist also kriminell. Touris, die jetzt nicht gerade aus der EU kommen, also EU-Roaming, gibt es jetzt ja auch noch nicht so lange, dass das im normalen Tarif drin ist. Das heißt, bis vor ein paar Monaten war ich auch noch kriminell, weil ich habe einfach eine Weltkarte gehabt, mit der ich billiger im Ausland telefonieren haben können. Dann gibt es natürlich noch Menschen ohne regelmäßiges Einkommen, die sich einen Handytarif nicht leisten womöglich. Es gibt Menschen, die das einfach nicht wollen. Das heißt, wir haben da jede Menge eben False Positives sozusagen. Menschen, die in diese Kategorie reinfallen von Macht X, aber nicht eigentlich den Tatbestand erfüllen. Und dann wieder das Thema, eben der Generalverdacht von alle Menschen, die Weltkarte haben. Der nächste Punkt ist dann Bundesheer im Inneren. Wer von euch war jetzt in den letzten paar Tagen im 11. Bezirk spazieren? Es war eher so, echt niemand? Ah doch. Ich weiß nicht, für mich ist es ein bisschen gruselig, wenn auf einmal überall Bundesheer rumsteht. Ich bin aber halt auch so eine Person, ich finde es auch nicht sonderlich geil, wenn überall Polizei rumsteht, weil irgendwie Menschen mit Waffen machen mich dann halt doch ein bisschen nervös. Unser Bundesheer ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie so sonderlich mit diesen Waffen umgehen können. Es sterben regelmäßig Menschen, die nicht irgendwie in einem Kriegseinsatz wären zum Beispiel. Anyways, das Bundesheer trainiert schon seit längerem CRC, Crowd and Riot Control, auf gut Deutsch Hilfseinsatz bei Demonstrationen. Jo, will ich jetzt auch nicht unbedingt. Just happened. Das ist nicht meins. Ah, die Technik. Ah, damit. Jo, Zwischenfrage. Die Frage ist, das Bundesheer darf nicht im zivilen Bereich eingesetzt werden. Ganz genau, das ist der Punkt. Das darf es bisher nicht im Überwachungs- und Sicherheitspaket. Also der Punkt ist ja, Überwachungspaket ist ja quasi das Wording, das dann von der Gegenseite gekommen ist. Ja, das war das Epicenter und andere Menschen, die es geschafft haben, das Wording vom Innenminister komplett über den Haufen zu werfen. Der hat die ganze Zeit vom Sicherheitspaket geredet und dann hat einfach Medien und Menschen, die das Ganze halt nicht cool finden, haben das dann gebrandet als Überwachungspaket. Insgesamt war es ein Sicherheitspaket und da wäre dann eben auch drinnen gewesen die Möglichkeit von Einsätzen vom Bundesheer in Österreich im zivilen Bereich. Crowd and Riot Control eben. Oder eben jetzt aktuell der Assistenzeinsatz zur Botschaftsbewachung, der seit letztem Jahr ungefähr läuft, weil die Polizei in Wien zu wenig Leute hat, um tatsächlich auch die Botschaften zu bewachen, hat man diesen Assistenzeinsatz losgetreten. Böse Zungen behaupten, quasi damit die Polizei U-Bahn fahren kann, so die U6 und sowas. Inzwischen überwachen ja die Securities für die Wiener Linien die U-Bahnen. Das heißt, Polizei fährt nicht mehr U-Bahn, Polizei war halt wieder frei, um die Botschaften bewachen, tun es aber nicht. Es steht nach wie vor das Bundesheer da. Und was da ein Riesenproblem ist, ganz abgesehen davon, dass Bundesheer im eigenen Land bewaffnet rumläuft, ist einfach dieser Gewöhnungseffekt, dass in den letzten anderthalb Jahren ungefähr es extrem normal geworden ist, dass in Wien auf den Straßen vermehrt Polizei patrouilliert, dass vermehrt Bundesheer sichtbar ist und zum Beispiel zum Thema eben subjektives Sicherheitsgefühl in Fußgängerzonen einfach mal random leere Polizeiautos abgestellt werden, weil das suggeriert den Leuten dort erhöhte Sicherheit, weil es ist ja Polizei in der Nähe. Meine Assoziationskette ist, da steht ein Polizeiauto, da ist Polizei in der Nähe, da ist irgendwo was passiert. Genauso, wenn das Bundesheer auf einmal irgendwo aufmarschiert. Meine Assoziation mit dem Bundesheer ist, A, was es nicht mehr gibt, den Grenzschutzassistenzeinsatz und B, irgendwo ist eine Lawine oder eine Überschwemmung passiert. Das sind jetzt eh nur relativ positive Assoziationen, aber es ist halt trotzdem einfach und dann halt kommt eben dieser Gewöhnungseffekt dazu. Dann haben wir die Fußfessel für Gefährder. Das war auch so ein ganz tolles Wording vom Innenminister. Die Gefährder, niemand hat so genau gewusst, was ein Gefährder sein soll. Er hat es dann geändert auf Stadt. Na, was war's? Für nicht Verurteilte de facto, was halt auch so ein Ding ist. Ohne Verurteilung eine Fußfessel umgehängt zum Kriegen, nur weil das Potenzial besteht, dass irgendein Scheiß bau, ist halt auch wieder so the fuck. Es war einfach so unglaublich vage, unglaublich vage Beschreibung von der Zielgruppe sozusagen. Was dann natürlich auch dazu kommt, sind Bewegungsprofile, die man erstellen kann und so dieser generelle Überwachungsdings mit diesem Klotz am Bein. Sicherheitsforen sind auch gekommen, sind auch nicht gekommen zum Glück, die sind im Sicherheitspolizeigesetz auch drinnen gestanden. Sicherheitsforen waren quasi Blockwart 2.0. Und zwar hätte da die Polizei die Möglichkeit gehabt, in einer Nachbarschaft Vertrauensbürgerinnen auszuwählen, denen Zugang zu Informationen gegeben wird über die eigene Nachbarschaft, damit sie der Polizei helfen können, diese Nachbarschaft sicher zu halten. Ja, wenn man sich anschaut, was so die Wahlergebnisse von den Polizeisprengeln immer sind, kann man sich grob überlegen, was für Leute dann die Vertrauensbürgerinnen werden. Und da ist dann eben wieder dieses, die haben einen eigenen Bias. Natürlich haben die einen eigenen Bias. Die sind dann halt in ihrer Nachbarschaft unterwegs und was ihnen negativ auffällt, wird gemeldet. Das heißt, klassisches Beispiel, man hat da dann halt einen rechtskonservativen Vertrauensbürger und der sieht da irgendwo einen Menschen, der ihm suspekt vorkommt und der sich komisch verhaltet. Kann einfach nur ein schwarzer Jugendlicher sein, der gerade Pokémon Go spielt. Aber der Polizeieinsatz, bam, wie nix, weil das ist ein Vertrauensbürger und dem wird ja auch von Seiten der Polizei ein gewisses Vertrauen entgegengebracht. Sind zum Glück auch nicht gekommen. Was nicht verhindert werden hat können, war die Änderung vom Versammlungsrecht. Da habe ich vorher schon gesagt, die verfrühte Anmeldung de facto von Versammlungen. Wobei man da auch sagen muss, Versammlungen sollen angemeldet werden. Man kann auch spontane Versammlungen machen. Ist halt dann immer ein bisschen stressiger. Es ist eine erhöhte Sicherheitszone um Versammlungen eingerichtet worden. Das heißt, ich glaube, jetzt ist der Abstand 50 Meter, Mindestabstand zwischen verschiedenen Versammlungen. Egal, ob die jetzt miteinander zu tun haben oder nicht. Die Argumentation von der Polizei ist, ja, wir wollen quasi Demos und Gegendemos auseinanderhalten. Das steht so aber nicht drin. De facto könnte man es so machen, dass man einfach alle 100 Meter Informationsstand vor irgendeinem Verein auf der Maria-Hilfer-Straße aufstellt und die ganze Maria-Hilfer-Straße ist für einen Tag einfach nur für Demos unzugänglich, weil die da gar nicht mehr vorbeikommen. Der Staatsfeindeparagraf war dieses Ding mit ausländische, ich glaube Entitäten war der Begriff, weil es waren nicht nur Personen, die sich quasi, also die Dinge sagen, die der Republik Österreich schaden können. Sind wir wieder bei diesem Ding, es ist eine extrem schwammige Definition und de facto eine Einschränkung der Meinungsfreiheit für Menschen auf der ganzen Welt, was das Ganze auch irgendwie ein bisschen schwierig macht, weil dürfen die Leute dann überhaupt noch einreisen? Wenn ja, wer überprüft es, ob die womöglich eben an der Versammlung teilnehmen und da was sagen werden? Wenn sie an der Versammlung teilnehmen, wer überprüft, was sie sagen werden? Lauter so Zeug. Und das Gesichtsverhüllungsgesetz. Ja, das war jetzt gerade in den letzten paar Wochen, weil es eben in Kraft getreten ist, wieder ein Riesenthema. Die Polizei schreibt uns jetzt auch vor, wie kalt uns sein darf oder wie kuschelig wir uns halt fühlen dürfen. Es trifft irgendwie eh ganz witzig Menschen in High-Outfits, Menschen mit Pferdemasken auf dem Gesicht, des Parlamentsmaskottchen und was weiß ich. Und von den ersten 20 Einsätzen gemäß diesem Gesetz war eine Frau, die tatsächlich Gesichtsverschleierung benutzt gehabt hat, die eigentlich die Argumentation waren. Wobei auch alleinig diese Präambel zu dem Gesetz ziemlich beeindruckend ist, weil nämlich Österreich ist eine weltoffene Gesellschaft, oder halt die österreichische Gesellschaft ist eine weltoffene Gesellschaft und Kommunikation findet übers Gesicht statt. Kommunikation findet sehr viel über die Stimme statt, die hört man ja trotzdem. Ich meine, ihr könnt jetzt da draußen stehen und nur so viel reden, wenn ihr mich nicht hört, dann war das halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ganz abgesehen davon, dass man kein ÖGS Dolmetsch haben. Aber alleinig diese Argumentation, wir sind eine weltoffene Gesellschaft und schreiben deswegen jetzt Menschen vor, was sie anziehen dürfen, ist schon ein bisschen facepalmwürdig, oder? Und vor 2 Tagen bin ich dann im Bett gelegen und habe mir gedacht, okay, was sage ich jetzt zu der Folie? Und dann ist mir erst aufgefallen, wie krass eigentlich diese 3 Novellen sind, wenn man sie sich einmal im Kontext miteinander anschaut. Weil de facto ist es nichts anderes, als sowas zu kriminalisieren. Das ist eine friedliche Sitzblockade bei der NoWKL-Demo 2015 im Jänner. Da sitzen einfach nur Menschen im Jänner in der Eiseskälte am Boden und versuchen, an Aufmarsch rechtsextremer Burschenschaften und anderer rechtsextremer Menschen in der Hofburg zu verhindern, indem sie halt Straßen blockieren. Da sind keine Gewalttäter dabei, da sind keine Extremisten dabei, die sitzen da einfach nur und geben friedlich ihre Meinung zu dieser Veranstaltung in der Hofburg zu sehen, zu hören. Und sowas wird komplett kriminalisiert dadurch, dass du dir nicht einmal mehr einen Schal ins Gesicht ziehen darfst. Du darfst die Demo quasi nicht mehr spontan machen, weil rein theoretisch ist jede solche Sitzblockade, die nicht dort stattfindet, wo die große Demo angekündigt ist, eine illegale Versammlung. Weil das kann man jetzt einmal spontan so argumentieren. Ist tatsächlich passiert, heuer im Jänner, nein, es war Februar, da sind 20 Leute spontan bei Rot über den Zebrastreifen gegangen, um ein Taxi zu blockieren und sind dann wegen einer illegalen Versammlung angezeigt worden. Also diese Kriminalisierung gerade von linken Protesten passiert jetzt schon massiv und wird durch diese ganzen Überwachungspaketgeschichten einfach um einiges einfacher und umfassender werden. Weil da ist dann wieder dieses Ding mit den IMSI-Catchern zum Beispiel. Jede Person, die quasi Demo schauen geht, landet im Einzugsbereich von so einem IMSI-Catcher. Jedes Mal wieder. Die Frage, warum die Taxis blockiert werden sollten. Ende Jänner findet regelmäßig ein Ball von rechtsextremen Burschenschaftern in der Hofburg statt. Und es gibt halt Menschen, die das nicht sonderlich geil finden, wenn rechtsextremes Vernetzungstreffen in den, Zitat, repräsentativsten Räumen Österreichs stattfindet. Genau, ja. Also die Taxis, die blockiert werden, sind Zubringer zum Ball. Es werden nicht einfach irgendwelche zufälligen Taxis blockiert, sondern halt tatsächlich die, wo Ballbesucher, Ballbesucherinnen drinnen sitzen. Genau, dann vom leicht politischen, also vom offensichtlich politischen Teil wieder retour. Secondary Use ist dann auch noch ein Begriff, über den wir reden sollten. Das ist nämlich, wenn Daten für einen gewissen Nutzen gesammelt werden. Klassisch sind da Kundenkarten, Volkszählungen, solche Sachen, die dann aber für einen anderen Nutzen wiederverwendet werden. Womöglich ohne Einverständnis von den Leuten, die die Daten überhaupt einmal abgeben haben. Grundsätzlich sollte man bei Datenerfassung sowieso, gibt es eine goldene Regel, das ist die Datensparsamkeit, wo man sich fragt, wofür braucht man das überhaupt? Können wir das nicht ohne machen? Halbwegs aktuelle Beispiele, die einige von uns kennen. Supermärkte, die rausfinden auf Basis von Käufen, die mit einer Kundenkarte und damit mit einem Benutzerkonto quasi verknüpft sind. Aus diesen Käufen lässt sich ablesen, dass eine Person schwanger ist. sogar bevor sie es selber weiß, womöglich, oder bevor es selber sicher ist. Dann Facebook, die mehr oder weniger unabsichtlich oder halt einfach ohne mitzudenken BenutzerInnen geoutet haben, dadurch, dass sie halt in den Timelines von befreundeten Menschen angezeigt haben, Person XY ist jetzt in die Gruppe, keine Ahnung, Queers in Vienna beigetreten. Wenn das bei Leuten angezeigt, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt irgendeine junge, queere Person, deren Eltern wissen nicht, dass sie nicht heterosexuell ist zum Beispiel und die Eltern sind als konservativ und dann kriegen die das zum Beispiel von einer Tante erzählt, hey, Facebook hat mir gesagt, dass das Kind jetzt in dieser Gruppe drinnen ist, dann kann das zu massiver Repression auf einer familiären Ebene zum Beispiel führen. Wenn es irgendwie Dinge sind, die über Eck zum Vorgesetzten oder zum Chef getragen werden, das sind halt quasi sensible Daten, wo die eigenen Privatsphäre-Einstellungen nur so rigoros sein können, aber mit sowas sind sie umgangen worden. Dann Big Data beeinflusst Entscheidungen. Wenn man sich das ein bisschen überlegt, macht es eh Sinn. Google schlägt mir Suchergebnisse vor auf Basis dessen, was ich interessant finde. Oder auf Basis dessen, was ich halt vorher schon gesucht habe. Oder Amazon schlägt mir Artikel vor auf Basis dessen, was ich schon gekauft habe. Das ist einfach so ein Beeinflussen von meinen Entscheidungen, weil ich einfach nicht mehr die ganze Auswahl sehe. Schulen geben zum Teil, Privatschulen, Laptops aus, viel Schulgeld, ihr habt so einen Laptop, macht eh Sinn, weil die Kinder dann halt den Zugang dazu haben und alle haben halbwegs dieselbe Technologie. Es hat halt in den USA Fälle gegeben, wo da quasi ein Trojaner drauf war, den die Schule benutzen hat können und dann halt geschaut hat, was die Jugendlichen so mit dem Laptop machen. Ja. Okay, muss jetzt unbedingt die Schule wissen, was die Kids in ihrer Freizeit am Laptop machen? Na, wenn das Ding eine Webcam hat ohne und die Webcam angesteuert werden kann, dann wird es so richtig problematisch. Und dann ganz neues, aktuelles Beispiel, Sesame Credits. Sesame Credits sind ein Kreditwürdigkeits- und wie sagt man, Social Standing System. Das heißt, das ist halt so ein Bewertungssystem, basierend auf Daten, die, wie heißt es, Alibaba, glaube ich, gesammelt hat. Auf Basis der Daten, die Alibaba hat, hat man dann quasi ein Kreditwürdigkeitsrating gekriegt. Und das Ganze ist jetzt auch noch so ein bisschen mit Social Interaction kombiniert worden und soll ab 2019, 2020 in China verpflichtend benutzt werden von allen. Hat irgendjemand von euch die Black Mirror Social Media Folge gesehen, wo sich die Leute gegenseitig raten? Und auf Basis dessen kriegst du die guten Mietwegen oder die schlechten Mietwegen oder du kriegst noch ein Flugticket oder halt nicht mehr. Und das ist im Prinzip genau das. Ja? Also du hast so diese Daten, wie schnell zahlst du deine Rechnungen und so weiter, was ja eh irgendwo Sinn macht, gerade für Unternehmen. Aber dann kommen diese ganzen sozialen Sachen nur dazu, wo du nicht so wirklich garantieren kannst, wie die Daten überhaupt zustande kommen. Das heißt, irgendjemand schaut mich schräg an und die gibt der Person ein Null-Sterne-Rating. Ich gebe der Person ein Null-Sterne-Rating und dieses Null-Sterne-Rating beeinflusst dann auch die Ratings von ihrem eigenen Netzwerk. Und man sieht, wer aus dem eigenen Netzwerk das eigene Rating negativ beeinflusst. Das heißt, was bei so einem System dann passiert, ist, dass ihm ein eigenes Netzwerk zensieren wird oder beeinflussen wird, damit sie mein Rating nicht negativ beeinflussen. Also das sind ganz viele Effekte, die sich kombinieren und ganz, ganz arge Sachen rauskommen dabei. Es war schon mein 10-Minute-Warning gerade da. Das heißt, wir sollten, also ich hätte eigentlich ganz gerne auch noch so ein bisschen Feedback für euch gehabt. Was fallen euch noch so für Beispiele ein? Wie kann euch Überwachung betreffen? Wie kann euch Secondary Use betreffen? Wo können False Positives nur anfallen quasi bei euch im Netzwerk? Weil ich beschäftige mich nämlich auch ein bisschen mit Didaktik und wenn man Dinge selber umsetzt und nochmal selber quasi versucht, da was zu finden, dann merkt man sich Dinge besser und den Effekt würde ich ganz gerne ausnutzen. Also, Fragen sind auch okay. Einschalten wäre beim Mikro noch gut. Es hat einen Knopf anscheinend.
Ja. Doch. Ich hätte eine Frage, ich bin da vielleicht nicht ganz auf dem Laufenden. Das heißt, die Vorratsdatenspeicherung ist eigentlich vom EuGH gekippt worden.
Genau, vor mehreren Jahren schon, also vor 2 Jahren, sowas um den Dreh.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, hält sich das Innenministerium daran oder machen Sie es einfach trotzdem?
Bitte?
Jetzt würde mich interessieren, halten sich die Unternehmen und das Innenministerium daran oder machen Sie es einfach trotzdem?
Naja, gewisse Sachen von der Vorratsdatenspeicherung, wenn man jetzt zum Beispiel Telekommunikationsanbieter hernimmt, ja, gewisse Daten haben die sowieso speichern müssen, weil Buchhaltung und Einsprüche gegen Abrechnungen und sowas. Wahrscheinlich ist einfach so, die haben die Software immer noch, haben es halt ausgeschalten, aber in dem Moment, wo es heißt, sie müssen es wieder machen, können sie es einfach wieder aktivieren. Ob sie es tatsächlich im Moment nutzen, es war halt illegal, also von dem her hoffe ich, dass sie es nicht machen.
Die Vereinigung der Internet Service Provider in Österreich kämpft sehr, sehr stark gegen die Sache und jede Chance, es ausschalten zu dürfen, wird mit Begeisterung genutzt. Okay. Also das sind, sehr gut. Die sind auf der richtigen Seite und die wollen das nicht. Also aus unterschiedlichen Gründen, aus den richtigen Gründen und natürlich ist es auch für Sie natürlich extra Mehraufwand und Kosten und so weiter. Ich habe noch eine kleine Anmerkung, ganz am Anfang wurde gesagt, wenn ein Beweis erhoben wird über einen Bundestrojaner, dann ist er nicht verwertbar. In Österreich haben wir nach meinem Verständnis die freie Beweiswürdigung durch den Richter und der Richter kann frei entscheiden, ob er, wie er einen Beweis einschätzt, ob er den als möglicherweise untergeschoben oder nicht untergeschoben nutzt.
Okay, ja, aber was die Verteidigung dann in jedem Fall machen wird, ist ein Gutachter bestellen, der sagt, da könnte irgendwas drauf sein und man weiß nicht, wo es herkommt. Genau.
Ich muss da vielleicht ein bisschen eine Lanze für unseren Staat brechen, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so gern hört. Also in Österreich, muss ich sagen, können wir uns noch sehr glücklich schätzen. Ich weiß nämlich aus relativ zuverlässiger Quelle, dass sich zum Beispiel unsere Ministerien sehr, sehr streng an die Gesetze, die bei uns gelten, halten. Das ist in anderen Ländern nicht so und bei uns sind es halt eher die großen Konzerne, die sich da ein bisschen dran vorbeischummeln. Zu dem Thema, diese CRC-Übungen vom Bundesheer, die da gemacht werden, meines Wissens nach, finden die schon deswegen so lange statt, weil bei uns sehr oft Auslandseinsätze bei friedenserhaltenden Maßnahmen sind. Also ein Beispiel ist die KFOR. Ich kenne selber einen ehemaligen Berufssoldaten, der bei so einem CRC-Einsatz im Kosovo verletzt wurde, wo wirklich die Demonstranten vor der Polizei geschützt worden sind von der KFOR und er hat quasi beim Schutz der Demonstranten eine schwere Verletzung erlitten, weil ihm jemand gegens Knie gesprungen ist. Ja. Also es gibt schon einen Grund, warum das trainiert wird. Und zu dieser Botschaftsbewachung, ich finde es auch nicht gut, weil das ist eigentlich eine Polizeiaufgabe, aber bei uns ist es zumindest noch so, dass die Leute vom Bundesheer, die das machen, von der Milchstreife sind, das heißt, die haben zumindest auch eine Polizeiausbildung und sind keine reinen Soldaten unter Anführungszeichen. Wenn man in Brüssel herumläuft und neben einem am Zebrastreifen dann 2 Typen mit einem M4-Sturmgewehr stehen im Camouflage, dann wird es einem schon ein bisschen anders. Ja. Also da muss ich sagen, ich will es auch nicht. Ja. Mir wäre lieber, die Polizei würde ihre Aufgaben erfüllen und wir bräuchten das nicht. Ja. Aber es geht selbst in der EU, ja, und man sagt ja Europa, da sind wir ja noch relativ sicher und Ding, ja. Es geht in der EU auch viel, viel schlimmer und wir haben halt auch das Glück, dass wir noch keine Terroranschläge hatten. In Brüssel ist das halt vor allem seit diesen Anschlägen am Flughafen und auf die U-Bahn einfach viel stärker geworden, weil denen auch wirklich die Ressourcen fehlen. Die haben, glaube ich, auch überhaupt nicht damit gerechnet, obwohl sie es hätten wissen müssen. Und da sieht man wieder, dass Geheimdienstarbeit, die ja in Belgien in diesen Problemvierteln sehr wohl gemacht worden sind, halt wichtig ist, aber halt oft falsch gemacht wird, weil wenn ich die Information, die ich habe, nicht nutze, dann hilft das alles nichts, da hilft keine Überwachung und gar nichts.
Das Argument mit anderswo ist schlimmer, finde ich nicht sonderlich gut, weil nach unten vergleichen kann man sich immer. Und ganz abgesehen davon, eben, wir wollen, oder halt der Innenminister will hier Dinge durchdrücken, ohne dass jemals was passiert wäre. Das ist halt auch noch dieses Ding, wo man sich einmal bewusst werden sollte, wir leben da in einem verdammt sicheren Land und das Einzige, was die machen mit ihrem ganzen, das subjektive Sicherheitsgefühl muss erhöht werden, ist, dass das subjektive Sicherheitsgefühl runtergeht. Das ist halt ein Effekt, den man wirklich einmal sich vor Augen führen muss. Gut, Dankeschön.